Ja, ihr Lieben, die Sommerkirche 2017 geht zu Ende. Und wie immer in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht genau, warum es so ist, bin ich bzw. der Heiko und ich auch dieses Mal wieder zum Abschlussgottesdienst mit anschließender Feier und Essen eingeladen. Da scheint mir fast schon ein bisschen System dahinter zu stecken. Ja, und wie immer in den letzten Jahren werden Heiko und ich, da wir ja nun schon mal hier sind, natürlich auch heute noch ein bisschen bleiben. Das gehört ja irgendwie zu diesem Dienst dazu. So ein Predigerleben kann echt hart sein. Ja, und wie immer, so habt ihr auch dieses Jahr die Sommerkirche wieder unter ein Gesamtthema gestellt. Dieses Mal 7 gute Wünsche für Rheinhausen. 6 dieser 7 Wünsche habt ihr euch schon angeschaut in den vergangenen Wochen und euch hoffentlich ermutigende und herausfordernde Impulse mitgenommen. Zur Auffrischung und zum Schließen etwaiger Erinnerungslücken machen wir jetzt ein kleines Quiz. Ist schnell erklärt. Gesucht werden die 6 guten Wünsche, um die es in den vergangenen 6 Sonntagen ging. Und zwar in der Reihenfolge, wie sie in den Gottesdiensten vorkamen. Also deshalb habe ich so Wunschnummern vergeben von 1 bis 6. Ne? Also Wunsch Nummer 1 ist der Wunsch, um den es im ersten Gottesdienst ging. Wunsch Nummer 2 im zweiten Gottesdienst. Und so weiter. Und ich werde gleich die Wunschnummern sagen. Und wer weiß, welcher Wunsch hinter dieser Nummer steckt, der kommt dann bitte nach vorne und bedient dieses nette Schellendings hier. So ein bisschen Gymnastik auch dabei, kann sich ein bisschen bücken. Genau. Der kann dann mal schellen und wer dann als erster geschellt hat, der darf dann auch die Antwort geben. Und wenn die richtig ist, darf man hier auch in meine Kiste mal greifen. Genau. Soweit klar, ne? Ist ja nicht so ganz schwierig, oder? Also, los geht's. Wunsch Nummer 4. Im vierten Gottesdienst, um welchen Wunsch für Rheinhausen ging es da? Der Wunsch nach... Ja, wunderbar. Schnell, genau.
Sicherheit.
Korrekt, super. Darfst du ja mal... So, jetzt sehen, wie es geht, ne? Wunsch Nummer 1. Es werden bestimmt auch noch aufkommen, ne? Nummer 1. Okay. Leid. Das ist auch schön. Wunsch Nummer 1. Ja, genau. Das Solidarität gewesen. Genau das. Für eine Hand. Ja, gut. Okay. Gut. Wunsch Nummer 3. Traut euch, es passiert ja nichts Schlimmes, wenn man jetzt nicht richtig liegt. Ne? Habt ihr ja gesehen, dann setzt man sich halt wieder hin. Und versucht es nochmal. Ich komme alle so verhalten. So. Ja, aber ich frage da jetzt nach Nummer 3. Ne? Ja. Komm, dann kriegst du schon mal was für die Gerechtigkeit. Komm mal zurück, Schätzelein, komm zurück. Aber mit Wunsch Nummer 2 hattest du ja recht. Komm, dann haben wir den schon mal vorab abgearbeitet. Komm, 2 und 3 klingt ja auch ein bisschen ähnlich. Ne? Darfst du auch mal in der Hand hier eins mitnehmen? Ach, so bescheiden hier. Also, Wunsch Nummer 2, wie wir jetzt ungefragterweise gehört haben, war die Gerechtigkeit. Aber bleibt die Frage, was war denn wohl der Wunsch Nummer 3? Ja, Peter, jawohl. Nein. Ich spüre leichte Schwingungen. Also noch einmal, Wunsch Nummer 3. Leute, so viele waren ja jetzt gar nicht mehr über. Also, Wunsch Nummer 3. Fängt mit H an. Ja, cool. Genau. Perfekt. So, jetzt haben wir nicht mehr viel. Genau, die Gerechtigkeit hatten wir schon, Wunsch Nummer 2. Dann Wunsch Nummer 5. Ja, lauf! Ja, komm, nein, komm! Das ist so gut. Ist der Ruf erst ruiniert und so, ne? Ja, jetzt sag mal.
Ich bin ja Rentner, ich kann mir die Vergesslichkeit erlauben.
Auf jeden Fall. Was sagst du jetzt? Ja. Genau, toll. Gut. Und noch ein letztes, Wunsch Nummer 6. Ist ja noch nicht so lange her, ne? Ja. Ja, nur.
Ja. Neues Leben.
Gut. Darf ich mit Anna ja, darf ich mit, bitte schön. Endlich mal einer, der vernünftig zugreift. Großartig. Ja, ich weiß auch nicht, warum die sich alle nicht trauen. Ja, danke fürs Mitmachen. Ich hätte gern noch eine Runde angeschlossen, in der es darum gegangen wäre, dann so einen Kernsatz aus der Predigt nochmal wiederzugeben. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich vielleicht irgendwann doch mal die rote Karte wegen massiver Zeitüberschreitung bekomme. Also lasse ich das lieber, ne? Aber nach dem Gottesdienst wird ja noch Zeit und Gelegenheit sein, sich da mal ein bisschen auszutauschen und sich einander zu erzählen, was man sich persönlich so aus der Sommerkirche mitgenommen hat. Ja, 7 gute Wünsche für Rheinhausen: Solidarität, Gerechtigkeit, Hoffnung, Sicherheit, Wachstum, neues Leben. Darum ging es bisher. Und heute geht es um die Liebe. Liebe, die dem anderen wohltut, die spürbar und erfahrbar ist. Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist, sondern die sich einfach so verschenkt, weil es ihr Wesen ist. Das ist die Liebe, mit der Gott uns Menschen liebt, die Liebe, die er uns in Jesus Christus entgegenbringt und die er auch durch uns hindurchstrahlen lassen will auf die Menschen um uns her. Damit ist, denke ich, klar, dass es nicht um ein frommes Pflichtprogramm geht, das ich abarbeite. Mit dem Pflichtprogramm ist das ja immer so eine Sache. In Deutschland sind wir ja zum Beispiel gesetzlich verpflichtet, einem Menschen zu helfen, der einen Unfall hatte, der sich in Gefahr oder Not befindet. Und wer das nicht tut, obwohl es ihm möglich wäre, ohne sich selbst dabei erheblich in Gefahr zu bringen, der muss mit einer Geldstrafe rechnen oder sogar einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Trotzdem sterben in unserem Land Jahr für Jahr Menschen, und zwar, weil ihnen keiner geholfen hat. Und wenn ihnen jemand rechtzeitig geholfen hätte, dann hätten sie es überleben können. Versuche von Sozialwissenschaftlern zeigen auch immer wieder, dass diese gesetzlich verankerte Pflicht nicht zu einer erhöhten Hilfsbereitschaft führt. Bei gestellten Autounfällen ist es zum Beispiel so, dass die Hälfte aller Verkehrsteilnehmer einfach vorbeifährt, ohne sich um mögliche Verletzte zu kümmern. Die Angst vor Strafe ist es also nicht, die Menschen dazu bringt, anderen zu helfen, sich anderen zuzuwenden. Aber was ist es dann? Was bringt Menschen dazu, sich anderen Menschen mit Herz und Hand zuzuwenden und was hält sie davon ab? Welche Rolle spielt die Art, wie ich über Gott, über mich selbst und über andere Menschen denke? Und wie stellt sich eigentlich Jesus die Sache mit der Liebe vor? Ja, das schauen wir am besten mal in der Bibel nach, in diesem Fall ins Lukas-Evangelium. Und da wird eine Situation beschrieben, wie Jesus sie öfters erlebt hatte, als er eben auf der Erde lebte. Ein Schriftgelehrter, ein gläubiger Mann, kommt zu Jesus und es ist ein Mann, der sich mit der Überlieferung und mit der Auslegung der Tora befasst, der sich also richtig gut auskennt und der stellt Jesus jetzt eine theologische Frage. Und er tut das nicht, weil er sich eine hilfreiche Antwort für sein Leben erhofft, sondern er tut das, um Jesus eine Falle zu stellen. Er hofft auf eine Antwort, die der Schrift widerspricht und mit der sich dann beweisen lässt, dass mit diesem Jesus irgendwas nicht so ganz stimmt. Es ist keine aufrichtige Frage, sondern es ist eine Fangfrage, mit der da jemand Jesus überführen will. Aber der Versuch misslingt. Jesus widerspricht der Schrift nicht, sondern im Gegenteil, er beruft sich darauf und fragt dann seinerseits diesen Mann, was steht denn im Gesetz? Was liest du denn da? Die Antwort des Schriftgelehrten kommt prompt, klar, das ist sein Tagesgeschäft. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und in dieser Antwort fasst dieser Gesetzesgelehrte das Gebot der Gottesliebe und der Nächstenliebe zusammen und gebraucht dabei genau die Worte, wie Jesus sie auch an anderer Stelle gebraucht, als er mal nach dem größten Gebot im Gesetz gefragt wird. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Die Liebe zu Gott mit meinem gesamten Wesen, also die Hingabe an ihn, und die Nächstenliebe, die ich nur in der Verbindung mit Gott auch leben kann. Und dass der Schriftgelehrte diese Antwort gibt, zeigt, dass er den Kern des Gesetzes verstanden hat. Und dann sagt Jesus, ja, du weißt ja die Antwort. Jetzt geh hin und lebe sie. Und plötzlich steht halt dieser Schriftgelehrte mit seinem Leben im Mittelpunkt dieses Gesprächs. Und das passt ihm überhaupt nicht. Er wollte ja Jesus in Frage stellen, nicht selbst in Frage gestellt werden. Und deshalb gibt er sich mit Jesu Antwort nicht zufrieden, sondern versucht sich zu rechtfertigen, indem er jetzt fragt, ja Moment mal, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Und Jesus antwortet mit einem Gleichnis. Eine dieser frei erfundenen Geschichten aus der Lebenswelt seiner Zuhörer, die er erzählt, um den Menschen die Augen für Gottes Wirklichkeit und das, was ihm am Herzen liegt, zu öffnen. Und der aufmerksame und ehrliche Zuhörer damals wie heute, der wird in dieser Geschichte vermutlich etwas von sich selbst entdecken. Wer ist mein Nächster? Also mit anderen Worten, wen muss ich denn lieben? Hier Jesu Antwort im Gleichnis verpackt. Ich lese Lukas 10, 30 bis 37 nach der Neues Leben Bibel. Also der Mann fragt jetzt, und wer ist mein Nächster? Und Jesus antwortet. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld und verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Ja, Jesus erzählt hier von einem Mann, der unterwegs ist und in Schwierigkeiten gerät. Ob dieser Mann ein Jude ist, das erfahren die Zuhörer der Geschichte nicht. Es spielt wohl keine Rolle. Jesus erzählt, dass der Mann von Jerusalem kommt und nach Jericho läuft. Das ist ein Fußmarsch von circa 7 Stunden. Und irgendwo auf diesem Weg geschieht was Schreckliches. Der Mann wird überfallen, er wird ausgeraubt, er wird halbnackt und schwer verwundet am Wegrand liegen gelassen. Da liegt er, völlig hilflos in dieser einsamen Gegend. Die Chance, dass jemand vorbeikommt und ihm hilft, ist gering. Aber dann geschieht es doch. Der Verletzte hört Schritte, erhebt unter großen Schmerzen seinen Kopf ein Stück und er erkennt einen jüdischen Priester, einen Diener Gottes. Er schöpft Hoffnung, Hilfe naht. Und dann geschieht das Unfassbare. Der Priester sieht den Verletzten. Er kennt die Einsamkeit der Gegend. Er sieht die Not dieses Mannes. Ihm muss klar sein, dass seine Untätigkeit den Tod für diesen Menschen bedeuten kann. Und er wechselt auf die andere Seite des Weges und geht vorbei. Was mag da wohl in dem Verletzten vorgehen? Ein weiterer Mann Gottes, ein Levit, ein Tempeldiener, kommt den Weg daher. Er sieht den Verwundeten auch. Aber genau wie der Priester wechselt er die Straßenseite, wendet sich ab und geht davon. Ein Priester und ein Levit, fromme Menschen, Männer, die Gott dienen, die vertraut sind mit seinen Geboten. Wie kann es sein, dass sie so handeln? Die beiden haben den Verletzten doch gesehen. Aber sehen sie ihn wirklich? Zu dieser Frage gibt es eine tolle Szene in dem Film Solino. Und ich hoffe, das klappt, dass wir uns gleich diese Szene anschauen. Es war vorhin noch ein bisschen wackelig, aber ich bin in guter Hoffnung. Bevor wir uns diese Szene anschauen, kurz was zum Hintergrund dieses Filmes, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Es geht in diesem Film um eine italienische Familie, die in den 50er Jahren ins Ruhrgebiet kommt und in Duisburg eine Pizzeria eröffnet. Und kennst du den? Der ist super, ne? Ja. Also, und die beiden Söhne, die halten sich oft in diesem Restaurant auf, helfen auch mit und so. Und der jüngere Sohn, der ist total fasziniert von einer Filmcrew, die eine ganze Zeit regelmäßig in dieser Pizzeria verkehrt. Und der Junge verbringt jede freie Minute mit diesem Team. Und besonders hat es ihm der Regisseur angetan. Das ist ein ziemlich spezieller Mann. Aber schaut es euch selbst an. Genau, du kannst es jetzt mal versuchen. Genau. Das zu tun, musst du aufmerksam hinsehen. Mir gefällt der ganze Film, aber auch diese spezielle Filmszene gefällt mir total. Denn ein Christus hingegebenes Leben, Nachfolge mit Feuer und Leidenschaft, braucht genau diese aufmerksamen Augen. Offene Augen für Jesus, dem wir folgen, für die Welt, in der wir leben und für die Menschen um uns her. Hast du diese offenen Augen? Siehst du? Das ist vielleicht ein bisschen merkwürdige Frage für einen Menschen, der jetzt nicht gerade blind ist, aber sehen ist ja nicht gleich sehen. Es ist ein Unterschied, ob ich Menschen einen flüchtigen Blick zuwerfe oder ob ich sie wirklich wahrnehme. Nehme ich sie wahr, die Nachbarin beim Grüßen im Vorübergehen? Sah sie heute traurig aus oder wirkte sie fröhlich? War sie in Eile oder war sie entspannt? Die Frau im Geschäft an der Kasse, saß da überhaupt eine Frau oder war es ein Mann? Jung oder alt, nervös oder routiniert? Schönes Wochenende, Ihnen auch. Habe ich überhaupt hingeguckt, wem ich da gerade ein schönes Wochenende gewünscht habe? Wer wissen will, was die Menschen um ihn her brauchen, der benötigt erst einmal offene Augen. Und um diese offenen Augen dürfen wir Jesus bitten. Er schenkt sie uns liebend gern. Warum gehen dieser Priester und dieser Tempeldiener in der Geschichte an dem Verletzten vorbei? Zumindest äußerlich haben sie ihn ja erst einmal gesehen. Sie haben ja sogar noch die Straßenseite gewechselt. Aber sie machen eben einen großen Bogen um ihn. Jesus erklärt die Beweggründe der beiden nicht. Es sind ja ganz verschiedene Motive denkbar. Mit dem Verletzten unrein zu machen. Vielleicht scheuen sie die Verantwortung. Vielleicht sind sie in Eile und haben jetzt ganz viel Wichtiges zu tun. Vielleicht haben sie auch Angst, selbst überfallen zu werden. Der Weg von Jerusalem nach Jericho führt durch die gefürchtete, felsige Wüste Juda. Diese Gegend ist wirklich gefährlich und ihrer Unsicherheit wegen übel berüchtigt. Es könnte ja durchaus sein, dass die Räuber da noch irgendwo lauern. Es lassen sich viele, viele Gründe finden, nicht zu helfen, auch heute. Und einige Gründe sind aus menschlicher Sicht durchaus berechtigt oder zumindest können wir sie verstehen. Die Angst, was falsch zu machen oder mit einer Situation überfordert zu sein. Die Angst, selbst in Gefahr zu geraten. Es gibt Sprachbarrieren, es gibt Berührungsängste, Berührungsängste auch durch religiöse und kulturelle Unterschiede. Und es gibt Grenzen bei jedem Einzelnen, die mit der eigenen Geschichte und der eigenen Persönlichkeit zu tun haben. Ich gehe davon aus, dass jeder ernsthafte Jesus-Nachfolger grundsätzlich erst einmal anderen Menschen in Liebe begegnen will. Aber wichtig ist ja auch, dass ich mir das eigene Leben mal ehrlich anschaue und frage, ja, ist das denn so? Lebe ich das denn so? Und dass ich dort, wo es nicht so ist, auch mal die Frage zulasse, was hindert mich eigentlich daran, in dieser konkreten Situation mich einem anderen in Liebe zuzuwenden? Das können ja je nach Persönlichkeit ganz unterschiedliche Dinge sein. Aber statt mich selbst dafür fertig zu machen, darf ich ja mit meinen Grenzen zu Jesus kommen und sie mir mit ihm zusammen anschauen und sie auch erstmal eingestehen. Sieh dir deine Grenzen an. Akzeptiere, dass sie da sind, aber bleib nicht dabei stehen, sondern komm mit diesen Grenzen zu Jesus und glaube, dass er diese Grenzen überwinden kann. Vielleicht tut er es. Wenn nicht, dann gebraucht er dich in deinen Grenzen. Für Jesus waren Grenzen noch nie ein Hindernis. Für uns Menschen schon. Aber jetzt stell dir mal vor, Jesus weiß das. Er kennt unsere Begrenztheit. Er weiß, dass wir nicht endlos Zeit, Kraft und Möglichkeiten haben. Er sieht auch, was uns hindert. Er kennt auch die Abgründe unseres menschlichen Herzens. Er weiß, dass wir als sündige Menschen aus uns heraus überhaupt nicht in der Lage sind, so zu leben, wie er es will. Und das erwartet er auch gar nicht. Wenn Jesus auch nur eine Sekunde geglaubt hätte, dass du es selbst hinkriegst, dann wäre er doch wohl nicht für dich ans Kreuz gegangen. Ich meine, wozu denn auch? Aber nun ist er ans Kreuz gegangen. Und damit hat Jesus geschafft, was eben weder gute Werke, noch ein angepasstes Verhalten, noch eine ausgefeilte Sündenvermeidungsstrategie schaffen können. Er schenkt uns mit sich selbst neues Leben in der lebendigen Beziehung mit dem lebendigen Gott. In ihm sind wir in der Lage, so zu leben, wie Gott es will. Wer an ihn glaubt, darf wissen, Christus in mir ist größer als all mein Nicht-Können und sogar als all mein Nicht-Wollen es jemals sein könnten. Das heißt dann aber doch auch, dass ich nur in der engen Verbindung mit Jesus Christus in ihm meinen Nächsten so begegnen kann, wie er es mir aufträgt und wie er Freude daran hat. Also versuch's doch nicht allein. Ja, wer ist jetzt mein Nächster? Der, den Jesus mir vor die Füße legt, den er meinen Weg kreuzen lässt, auf den er meinen Blick lenkt. Und wenn er das tut, dann will er nicht, dass ich die Straßenseite wechsle und weggehe, sondern dass ich hingehe und dass ich mich von Jesus gebrauchen lasse, so wie er es eben will. Und das Motiv dabei? Es ist dasselbe Motiv, das Jesus ans Kreuz gebracht hat. Liebe. Glaubst du, dass Gott dich liebt? Ich meine jetzt nicht, ob du das vom Kopf her für wahr hältst, sondern glaubst du mit jeder Faser deines Lebens, dass der allmächtige Gott dich bedingungslos liebt? Das ist eine wichtige Frage. Nur wer sich selbst geliebt weiß, der kann auch Liebe geben. Wer mit sich selbst barmherzig ist, weil er Gottes Barmherzigkeit erfahren hat, der kann auch mit anderen barmherzig sein. Ich habe als anfangs in Bezug auf die unterlassene Hilfeleistung ja schon erwähnt, Strafandrohung führt offensichtlich nicht zu einer größeren Hilfsbereitschaft. Angst vor Strafe ist kein Motiv für Nächstenliebe. Frommes Pflichtbewusstsein schafft keine wirkliche Veränderung. Sie sorgt allenfalls dafür, dass ich mich eine Weile am Riemen reiße und wenn nicht, dann ein schlechtes Gewissen habe. Und selbst wenn es mir längerfristig gelingt, so einen frommen Schein zu wahren, so glaube ich doch, dass Menschen sehr feine Antennen dafür haben, ob ich meine christlichen Pflichten an ihnen abarbeite oder ob ich mich wirklich für sie interessiere. In 1. Korinther 13 haben wir eben ja schon gehört, führt der Apostel Paulus aus, dass die edelsten Taten, die größten Dinge, die ich tun kann, dass sie nichts wert sind, wenn sie nicht aus Liebe geschehen. Der Schlüssel zum anderen ist nicht Angst, sondern Liebe. Eine Liebe, die in dem Maße wächst, wie ich mich von Gott lieben lasse, wie ich mich von seiner Liebe erfüllen lasse und darin einhülle. Ein Mensch mit einem Herzen voll Liebe, der löst diese Frage, wer ist mein Nächster, schon bevor er sie überhaupt stellt. Und wenn er jemanden sieht, der seine Hilfe braucht, dann gibt es für ihn nur eine Antwort: Geh hin. Der Samariter geht hin, ausgerechnet er. Dass Jesus einen Samariter als positive Hauptfigur seiner Geschichte wählt, das dürfte dem Schriftgelehrten schon zusetzen. Samariter waren die Nachkommen der ehemaligen Bewohner des Nordreichs, die sich ja durch Heirat mit fremden Völkern vermischt haben. Und zwischen den Samaritern und den Juden herrschte Feindschaft und die Juden verachteten die Samariter, obwohl diese ja denselben Gott angebetet haben. Und gerade solch ein Samariter wählt Jesus jetzt als positives Beispiel aus und zeigt damit, dass es nicht um Herkunft, nicht um Freund oder Feind, um Sympathie oder Antipathie geht, sondern darum, dem Menschen der Nächste zu sein, der gerade meine Hilfe braucht. Der Samariter ist für diesen Verletzten der Nächste. Das muss auch der Schriftgelehrte zugeben. Denn er geht hin, er macht sich verantwortlich. Auch dieser Samariter weiß ja, dass die Strecke zwischen Jerusalem und Jericho gefährliches Gebiet ist. Aber das hält ihn nicht davon ab, zu dem Verletzten hinzugehen, die Wunden auszuwaschen, sie zu verbinden. Er lädt den Mann auf seinen Esel, er bringt ihn zu einem Gasthaus, er kümmert sich um seine Verletzungen. Am nächsten Morgen gibt der Samariter dem Gastwirt als Anzahlung für die Pflege des Verletzten noch Geld in Höhe von 2 Dinar. Das sind 2 Tageslohnzahlungen für einen Arbeiter. Und er macht sich sogar noch weiter verantwortlich. Er sagt, wenn weitere Kosten entstehen, ich verpflichte mich jetzt und verspreche dir, ich komme wieder her und zahle den Rest. Seine Barmherzigkeit kostet diesen Mann Zeit und Kraft und Mühe und Geld und die Bereitschaft, seine eigenen Pläne erst einmal hinten anzustellen, sich unterbrechen zu lassen. Er bringt sich sogar noch selbst in Gefahr. Und hier sehen wir, dass gelebte Nächstenliebe und Distanz nicht vereinbar sind. Ich kann nicht distanziert bleiben, wenn ich mich einem anderen in Liebe zuwende, weil dann wende ich mich ihm ganz zu. Es mag ja verwundern, dass dieser Samariter hier so viel investiert, aber Jesus erklärt ja auch, warum das so ist. Vers 33, als der Samariter den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Es ist dasselbe Mitleid, das auch Jesus beim Anblick von Menschen empfindet, die seine Hilfe brauchen, beim Anblick von verlorenen Menschen. Und das ist jetzt die Frage, berührt mich anderer Menschen Leid? Werde ich innerlich bewegt, wenn ich andere Menschen sehe in ihrer Not? Dem Bettler in der Fußgängerzone, die alte Frau, die ihre Einkaufstaschen kaum ins Treppenhaus reingewuchtet bekommt, die alleinerziehende Mutter, der anzusehen ist, dass sie überfordert ist, der Mann, der Pfandflaschen in der Mülltonne sucht, der Teenager, der unter der Maske der Coolness sich nach Zuwendung und Orientierung sehnt, das ehemalige Gemeindemitglied, das sich enttäuscht zurückgezogen hat und nicht mehr glauben kann, dem alten Nachbarn, der mehr und mehr vereinsamt und niemanden mehr zum Reden hat, der Flüchtling, der sich durch den Behördendschungel kämpfen muss, der Erstklässler, der sich morgens beim Bäcker Brötchen holt, weil er wieder mal kein Frühstück bekommen hat, der erfolgreiche Chef oder Arbeitskollege, der immer noch auf der Suche nach dem Sinn seines Lebens ist, dem Betrunkenen, der sich vormittags um 10 schon nicht mehr auf den Beinen halten kann, werde ich bewegt, wenn ich all diese Menschen sehe. Jesus ist bewegt und es zerreißt ihm das Herz. Er will Menschen durch uns, durch seine Nachfolger begegnen, wie er ja auch uns selbst begegnet, in Liebe. Und unsere Verantwortung ist einfach nur, dass wir uns ihm dafür zur Verfügung stellen, nicht mehr und nicht weniger. Dass wir unsere Herzen nicht vor der Not unserer Mitmenschen verschließen. Wir alle sind aufgefordert, Gottes Liebe, aus der wir selbst leben, mit Herz und Hand in diese Welt zu tragen, so wie unser Herr es uns eben aufträgt. Das können groß angelegte Projekte sein in der Gemeinde oder so. Das kann aber auch geschehen durch viele, viele kleine Dinge im Alltag. Wo immer sich ein Mensch einem anderen Menschen im Namen Jesu zuwendet, da entstehen Oasen der Liebe in der Wüste dieser Welt. Und unsere Welt, die braucht diese Oasen so sehr. Und Gottes Liebe soll sichtbar, sie soll erfahrbar werden. Und Jesus will eben diese Oasen schaffen durch ganz normale Menschen wie dich und wie mich. Und ich wünsche uns sehr, dass wir wirklich einen wachsamen Blick haben und ein bereitwilliges Herz. Wann immer uns sein Geist anstupst und sagt, ach guck mal da, geh doch mal hin. Und mögen wir uns von Gottes Liebe bewegt zur Liebe bewegen lassen. Amen.